Hallo Friederike, weißt du, dass dein Anrufbeantworter blinkt?
Ich höre ihn schnell mal ab.
Hallo ihr beiden, hier ist der Franz. Wenn ich mich nicht irre, sind das jetzt genau 10 Jahre, dass ihr Friederikes Widersprüche macht. Herzliche Glückwünsche und macht weiter so.
Schön, dass der Franz daran gedacht hat. Kannst du dir vorstellen, Anton? Es gibt noch an vielen Stellen der Welt Menschen, die keine Verbindung zur Zivilisation haben.
Was? Die haben kein Handy? Kann ich mir nicht vorstellen.
Davon rede ich gar nicht. Die leben in kleinen Gruppen, irgendwo im Urwald, ohne jeden Kontakt zur Zivilisation.
Woher weiß man das denn, wenn die keinen Kontakt zur Zivilisation...
Ihr Gebiet wird in manchen Ländern vom Flugzeug aus überwacht. Denn in manchen Gegenden wird der Urwald durch Siedler gerodet, obwohl der den Eingeborenen vorbehalten ist.
Wieso denn das?
Die Vereinten Nationen haben eine Erklärung über die Rechte der indigenen Völker abgegeben, in der es heißt, indigene Völker dürfen nicht zwangsweise aus ihrem Land ausgesiedelt werden.
Ist das denn ein Problem? Im Urwald will doch sowieso niemand wohnen.
Wohnen nicht, aber vielleicht nach Erdöl bohren oder seltene Rohstoffe abbauen.
Und den Urwald niederbrennen, um zusätzliches Weideland zu bekommen.
Gerade das ist jetzt in Paraguay der Fall. Dort leben noch ungefähr 100 Ayoreo-Indianer in 6 oder 7 Gruppen, ohne Kontakt zur Zivilisation. Deren Überleben ist durch Brandrodung und Wasserentnahme stark gefährdet.
Ich verstehe gar nicht, wie die im Wald überhaupt überleben können. Wenn hier alle Supermärkte plötzlich zumachen würden, dann, naja, ich weiß nicht.
Gerade diese Gruppen leben in Einigkeit mit ihrer Umwelt. Nachhaltig, wie das heute so schön heißt. Sie haben Plantagen angelegt, die gerade für die Gruppe ausreichen. Ab und zu braten sie einen Affen oder so.
Ausgerechnet Affe. Ich möchte so nicht leben.
Naja, ich auch nicht. Aber ein Teil der Ayureos, die früher zwangsweise oder freiwillig ihr Waldleben aufgegeben haben, versucht heute wieder in den Wald zurückzugehen.
Das kann nicht gut gehen. Sowas ist immer eine Einbahnstraße.
Wir haben auch ein grausiges Jubiläum.
Was denn?
Guernica, von Picasso in einem Gemälde dokumentiert.
Die Bomber von der deutschen Legion Condor, die die Stadt Guernica 1937 im spanischen Bürgerkrieg in Schutt und Asche gelegt haben.
Ja, und dann ist in diesen Tagen der 100. Todestag von Karl May.
Karl May? Was interessiert uns der? Der hat doch lauter Bücher über Indianer und ihre Kämpfe geschrieben. Nicht gerade friedlich.
Falsch. Er hat schon in den früheren Werken oft religiöse Dinge angesprochen. Winnetou bekennt sich sterben zum Christentum und so. Aber im Alter wurde Karl May geradezu zum Pazifisten.
Meinst du das eine Buch, das seine Reise nach China beschreibt und Friede auf Erden?
Dort wird es deutlich. Karl May wurde als angeblicher China-Kenner aufgefordert, für einen Sammelband ein Werk über China zu schreiben. Anlässlich des Sieges im Boxeraufstand sollte die Überlegenheit des Westens über das rückständige China gefeiert werden.
Und da macht dein Pazifist mit?
Karl May schreibt einen Roman, der den militanten Kolonialismus brandmarkt. In dem Sammelband ist Karl May die einzige Stimme, die für Freundschaft mit China wirbt. Die Romane später mit dem Titel Und Friede auf Erden als Buch erschienen.
Und dann blieb er Pazifist?
Ja, im Oktober 1905 besucht er mit seiner Frau Clara einen Vortrag von Bertha von Suttner in Radebeul bei Dresden und schreibt ihr am nächsten Tag: Wir gehen ruhig des Weges, den Sie uns führen. Schon sehen wir das Ziel, wir werden es erreichen.
Und? Hat sie darauf geantwortet?
Der Brief wurde ihr nach Danzig nachgeschickt, da sie auf einer großen Tournee war. Und sie antwortete prompt: Mit Ihrem Brief haben Sie mir eine wahrhaft große Freude bereitet.
Und ging der Briefwechsel weiter?
Ja, sie blieben in Kontakt. So erfuhr von Suttner auch, dass May am 22. März 1912 in Wien einen Vortrag halten werde, und besuchte ihn schon am 20. im Hotel Kranz, wo May abgestiegen war.
Das erste persönliche Treffen.
Ja, das erste und das einzige. Denn in ihr Tagebuch schreibt sie stichwortartig den Vortrag von Karl May. Und 10 Tage später, Karl May ist gestorben.
Karl May und Bertha von Suttner. Wer hätte das gedacht?
Sie bleibt in Kontakt mit Mays Witwe, die sie am 12. Februar 1913 in Radebeul besucht, was sogar dem Tageblatt eine Meldung wert ist. Clara May schreibt in ihr Tagebuch: Bertha von Suttner hier. Sie spricht in höchster Verehrung von Karl Mays Wirken.
Früher habe ich viele gelesen von Karl Mays Werken. Was habe ich gesagt? Gelesen? Ich habe sie geradezu verschlungen. Da gab es Winnetou 1, Winnetou 2 und Winnetou 3. Old Shoeham, der Fremde aus Indien.
Anton, wenn du nicht bald aufhörst, bekommst du Redezeitbeschränkung.
Was? Wie die im Bundestag? Das kannst du aber nicht machen.
Will ich ja auch gar nicht. Aber ich finde es unerhört, dass Sie überhaupt auf die Idee gekommen sind.
Unerhört? Das ist doch die Abrissbirne für die Demokratie. Wenn Abweichler nur noch in Ausnahmefällen und nach Rücksprache mit der Fraktion reden dürfen. Allein der Gedanke. Sie sollten aus dem Bundestag gejagt werden, zumal sie den Gedanken nicht aufgegeben haben. Die warten nur auf eine bessere Gelegenheit, zum Beispiel das nächste Endspiel beim Fußball oder so.
Du meinst, dann merkt es niemand.
Ja, so ist es. Da wird eine Hürde nach der anderen aufgebaut, um alternative Gedanken zu unterdrücken. Alternative, es geht ja schon um abweichende Gedanken.
Die sollten in einer Demokratie eigentlich erlaubt sein.
Und zwar alle. Das ist doch besser, wenn dann darüber in der Bevölkerung diskutiert wird.
Dann dürfte es ja auch die 5%-Klausel nicht geben.
Da hast du recht. Denn auch die unterdrückt abweichende Meinung. Aber es gibt mehr, was bewirkt, dass unsere Demokratie immer eingeschränkter wird.
Ich weiß, was du meinst. Den Fraktionszwang, den es offiziell ja gar nicht gibt, der aber trotzdem sehr wirksam ist.
Den meinte ich nicht. Ich habe an die nicht öffentlichen Ausschusssitzungen gedacht. Gerade dort wird über die Themen wirklich diskutiert. Im Bundestag gibt es ja sowieso nur Fensterreden.
Und dann dieser Geheimausschuss aus 9 Abgeordneten, der über Finanzhilfen für Eurostaaten entscheiden sollte. Direkt am Bundestag vorbei.
Da hat ja das Bundesverfassungsgericht kürzlich einen Riegel vorgeschoben.
Vergiss nicht die Einschränkungen durch die Berliner Stunde, die ja auch die Redezeit beschränken.
Eigentlich dürfte es gar keine Redezeitbeschränkung im Bundestag geben.
Wie das im US-Senat ist. Dort kann durch Dauerreden jede Abstimmung verhindert werden. Ein sogenannter Filibuster.
Filibuster? Was für ein komisches Wort.
Ja, es kommt über Spanien, Frankreich und den Niederlanden ins Englische und bedeutet ursprünglich Freibeuter, also Piraten, die im 18. Jahrhundert den Schiffsverkehr in der Karibik verlangsamten.
Und das passiert noch heute im US-Senat?
Praktisch schon. Allerdings führt so eine Dauerrede meist dazu, dass hinter den Kulissen diskutiert und häufig ein akzeptabler Kompromiss gefunden wird.
Wie lange sind denn solche
Filibuster, also die längste Rede, mehr als 24 Stunden, hielt 1957 der Senator Thurmond aus South Carolina, um den Civil Rights Act zu verhindern, der schwarzen Amerikanern das Wahlrecht gab.
Und dann hat der 24 Stunden über dieses Thema gesprochen?
Nein, er hat die Unabhängigkeitserklärung, das Bill of Rights und die Wahlgesetze aller US-Staaten zitiert. Dann sogar Kochrezepte seiner Großmutter. Denn es ist völlig gleichgültig, über was er redet, solange er nur im Senat redet.
Dann durfte er auch nicht auf die Toilette.
Nein, aber er war vorher in der Sauna. Und außerdem stand in einem Nebenraum ein Mitarbeiter mit einem Eimer bereit, sodass er bei Bedarf noch mit einem Bein im Senat gewesen wäre.
Und es gibt keine Möglichkeit, einen Filibuster abzubrechen?
Es gibt schon Möglichkeiten, die aber so kompliziert und zeitaufwendig sind, dass sie nicht angewandt werden. Es widerspricht auch dem Wesen des Senats, der sich bei seinen Entscheidungen immer viel Zeit nimmt.
Das ist doch gut. Bei uns geht es immer viel zu schnell.
Es hat sich außerdem herausgebildet, dass Fragen gar nicht auf die Tagesordnung gesetzt werden, wenn mindestens 41 Senatoren mit einem Filibuster drohen.
Es gibt also kein Gesetz dafür.
Kein Gesetz und kein Gericht.
Der Franz hat das von einem Bundes-Gericht erzählt. Zwei Bundeswehrärzte sollen endlich als Kriegsdienstverweigerer anerkannt werden.
Mal langsam, Anton. Das Bundesverwaltungsgericht hat Anfang dieses Jahres nur entschieden, dass zwei Ärzte der Bundeswehr einen Antrag auf Kriegsdienstverweigerung stellen dürfen.
Wieso müssen die denn einen Antrag stellen? Die Wehrpflicht ist doch abgeschafft.
Ausgesetzt, Anton. Außerdem sind die beiden Ärzte, beide sind Chirurgen, keine Wehrpflichtigen. Einer von ihnen hat bei der Bundeswehr Medizin studiert und sich bis 2018 als Zeitsoldat verpflichtet.
Und der andere?
Der hat sich als fertiger Arzt bei der Bundeswehr bis zum Sommer 2012 verpflichtet.
Ja, dann sind die beiden ja sowas wie Berufssoldaten. Dürfen die denn? Naja, die haben diesen Scheißjob ja
Anton,
freiwillig.
Anton, kannst du dich nicht etwas ziviler ausdrücken?
Aber gern, Friederike. Also Berufssoldaten haben doch diesen Mistjob freiwillig angenommen. Dürfen die denn noch später verweigern?
Wenn du dich zum Beispiel mit 20 bei der Bundeswehr als Zeitsoldat verpflichtest, dann weißt du doch gar nicht, was auf dich zukommt. Zeitsoldaten dürfen grundsätzlich den Kriegsdienst verweigern. Hier ein interessanter Artikel.
Geht eine Verweigerung auch, wenn ich mich als Satz 4, Satz 8 oder als Satz 12 habe verpflichten lassen? Also wenn du mir erklärst, was Satz ist.
Ist doch ganz klar. Satz bedeutet Soldat auf Zeit.
Also ein Satz 12 ist ein Soldat, der sich vor 12 Jahren verpflichtet hat.
Anton, du hast es begriffen.
Und wie kann ein Satz 4, 8 oder 12 verweigern? Postkarte genügt?
Ist auf jeden Fall komplizierter als bei den früheren Wehrpflichtigen. Der Zeitsoldat wird genau darlegen müssen, warum er das Kämpfen und Töten jetzt auf einmal nicht mehr mit seinem Gewissen vereinbaren kann.
Klar, die Zeitsoldaten haben sich ja mal freiwillig für die Bundeswehr entschieden. Aber wer mal in Afghanistan war, der denkt danach bestimmt anders über das Militär.
Frieda, Militär gehört abgeschafft. Erzähl das mal der Bundeswehr.
Aber jetzt zurück zu den beiden Ärzten und dem Gericht. Die Bundeswehr wird die beiden Chirurgen bestimmt nicht gern gehen lassen.
Bisher wurden Anträge von Bundeswehrärzten auf Kriegsdienstverweigerung als unzulässig abgelehnt. Das zuständige Amt hat sich gar nicht damit befasst.
Aber wieso das denn?
Das Amt hat einfach gesagt, dass Bundeswehrärzte nicht mit der Waffe kämpfen müssen.
Sondern mit dem Skalpell. Die sitzen in weißen Fahrzeugen mit dem Roten Kreuz drauf und das wird von allen respektiert.
Das war einmal. In Afghanistan haben die Taliban gezielt Sanitätsfahrzeuge angegriffen. Deswegen fahren diese heute ohne Rotes Kreuz, aber mit Maschinengewehren durchs Land.
Das heißt, auch die Sanitäter und Bundeswehrärzte müssen notfalls schießen.
Einer der beiden Chirurgen hat einer Wochenzeitschrift gesagt, dass sie in Wochenend-Workshops aufs Kämpfen vorbereitet werden.
Ja, das hat aber nicht mehr viel mit dem Arztberuf zu tun. Leben erhalten, nicht Leben vernichten.
So ähnlich auch der Chirurg. Man ist doch nicht Arzt geworden, damit man sich seine Patienten selber schießt.
Das stimmt.
Aber das Bundesverwaltungsgericht hat den beiden jetzt endlich das Recht zugestanden, den Antrag auf Kriegsdienstverweigerung zu stellen.
Wir müssen den beiden die Daumen drücken, denn bei Erfolg würden sie automatisch aus dem Militär entlassen.
Ja, Frieda, Militär gehört abgeschafft.